Unter kuriosen Feiertagen am 7. März steht, heute ist der Tag der Mülltrennung, Malte.
Ja, es passt doch fast zur heutigen Ausgabe des ersten Sportpodcasts des Tages. Zumindest mit Trennung haben wir ja auch zu tun heute. Also nicht, dass wir uns trennen, aber andere.
Nein, aber naja, wir empfehlen härter, eine Trennung zumindest mal in Erwägung zu ziehen.
Und wir schauen auch, warum Schalke sich getrennt hat.
Und wir erfahren von Paralympicstar Anna-Lena Forster etwas zu ihren 2 Silbermedaillen und den weiteren Aussichten.
Und wir erklären, warum China nach Jahren der sportlichen Paralympics-Dürre Stand jetzt ausgerechnet beim Heimspiel rockt.
Guten Morgen zu Stand jetzt, einer neuen Woche, unterstützt vom Sportinformationsdienst SED. Ich bin Andreas Wurm.
Und ich bin Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt, die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Malte, glaubst du, dass Marc-Oliver Kempf seinen Wechsel vom VfB Stuttgart zu Hertha im Winter mittlerweile bereut?
Also ich könnte es mir zumindest vorstellen. Er hatte sich sicherlich irgendwie erhofft, ja, sich zu verbessern, also tabellarisch auch, aber das hat so richtig ja nicht geklappt, denn Hertha ist in 2022 noch ohne Sieg und in der Tabelle ja auch dramatisch abgestürzt, liegt nach dem 25. Spieltag und der 1:4 Klatsche gegen Frankfurt jetzt nur noch einen Punkt vor Stuttgart und auf dem Relegationsplatz.
Es kotzt mich übertrieben an, so hat Kempf die Lage bei Hertha BSC zusammengefasst. Und da dürfte er in Berlin nicht der Einzige sein, der so denkt. Mit diesem Absturz hat niemand gerechnet, das muss man dazu sagen. Hast du denn im Auftritt gegen die Frankfurter irgendwas gesehen, was die Berliner auf Besserung hoffen lassen könnte?
Nein, da stand eine völlig verunsicherte Mannschaft auf dem Platz und diese Truppe, die wäre kein Stück gerüstet für den Abstiegskampf, weder sportlich, taktisch noch kämpferisch. Also das Spiel, das kam schon irgendwie einem Offenbarungseid gleich.
Ja, und das ist dann auch eine klare Kritik am Trainer, ne? An einen Teil von Korkut, oder was meinst du?
Ja, absolut. Ich hatte schon Ende November nicht verstanden, warum Freddy Bobic ausgerechnet den aus dem Hut zaubert. Als Retter, der hat ja jetzt nicht so wirklich viel vorzuweisen in Sachen Bundesliga-Bilanz und Erfolgen. Aber mittlerweile sehe ich mich dann auch in meiner Skepsis durchaus bestätigt. Aber Bobic hat ihm ja letzte Woche noch eine Jobgarantie ausgesprochen. Ich finde, das war ein großer Fehler, wie man, finde ich auch, am Wochenende jetzt gesehen hat, am Samstag.
Ja, und das ist ja nicht nur Stand jetzt, sondern eigentlich Stand immer bist du derjenige, der ja eigentlich, sollte voraussagen, immer zutreffend schon mal orakelt. Ich verstehe das gar nicht. Ja, ich habe zum Baby Bobic habe ich gesagt, hör Stand jetzt, Malte sagt dir, was du zu tun hast. Ja, und jetzt steht er vor seinem Scherbenhaufen. Also es bleibt die große Frage, ob Bobic das jetzt nicht auch so gesehen hat am Samstag. Also irgendwann müssen ja mal die Karten auf den Tisch, ob er jetzt über seinen Schatten springt, seinen Fehler einräumt und auch korrigiert und sich bei dir entschuldigt.
Ja, das braucht er nicht. Das ist letztlich gar nicht nötig. Aber ganz ehrlich, wenn er sich jetzt nicht trennt, wann dann? Also es ist quasi der letzte Strohhalm für Hertha. 9 Spiele sind noch zu spielen. Gefahr ist absolut in Verzug. Punkte müssen dringend her. Ja, und der Zeitpunkt wäre jetzt noch aus einem anderen Grund gar nicht so schlecht. Nächstes Wochenende steht nämlich der Krisengipfel bei Borussia Mönchengladbach an der Wehr mit einem neuen Trainer, mit einem neuen Reizpunkt. Vielleicht durchaus was zu holen, denn die sind ja nun auch alles andere als stark aktuell.
Stand jetzt aktuell.
Wir haben darüber gesprochen, Hertha könnte es bald tun, Gladbach möglicherweise ja auch, man weiß es nicht. Schalke hat es am Wochenende schon getan, den Trainer gewechselt, nämlich Dimitrios Gramotzis rausgeschmissen nach einer 3:4 Niederlage gegen Hansa Rostock.
Ja, und dass sie das jetzt gemacht haben, das kommt nicht so überraschend. Der Kritikpunkt, der lag ja seit Wochen auf dem Tisch. Leicht ausrechenbar sind sie, die Schalker. Flanke, Terodde, Tor. Das ist ein Konzept der Schalker, aber es ist auch das einzige Offensivkonzept, das Gramotzis hatte. Sowas kann klappen, sich auf so ein Schema festzulegen. Hat gegen Rostock ja auch gleich 3-mal geklappt. Da hat Terodde 3 Tore gemacht, aber am Ende hat es trotzdem nicht zum Sieg gereicht und war letztlich generell einfach zu wenig, wie schon in 8 Saisonniederlagen insgesamt jetzt. Und diese Niederlagen, die zeigen auch, dass Gramotzis eben nicht in der Lage ist, taktisch variabel agieren zu lassen. Auch mal einen Gegner dann sich anzugucken und dann auf das zu reagieren, was der macht. Hat nicht stattgefunden und es gab auch keine Entwicklung, die jetzt auf eine Besserung hätten hoffen lassen. Von daher war der Schritt wohl wirklich überfällig. Am Saisonende wäre er aber sowieso vollzogen worden.
Ja, aber jetzt hat die Vereinsführung einfach Gefahr im Verzug nach einem Remis gegen den KSC, die Pleite gegen Hansa Rostock, ist Schalke jetzt auch schon 6 Punkte vom Relegationsrang entfernt. Werder, Darmstadt und St. Pauli, also die sehen, können sie momentan wirklich nur mit den Ferngläsern sehen.
Ja, das stimmt. Und das Ganze lastet Sportvorstand Peter Knebel eben vor allem dem Trainer an, Dimitrios Gramotzes. Den hat er ja letztes Jahr erst selbst installiert, ungefähr vor einem Jahr, als ja beim dritten Versuch. Die hatten ja mehrfach schon dann mit ihm Kontakt aufgenommen, sich dann doch gegen ihn entschieden. Dann konnten sie irgendwann nicht mehr anders. Und das war deshalb eigentlich nur eine Frage der Zeit, dass das irgendwie schief gehen sollte. Haben viele ja auch damals nicht verstanden, dass sie ihn dann genommen haben. Aber Knebel hat jetzt auf jeden Fall gesagt, um im Kampf um die Spitzenplätze erfolgreich sein zu können, benötigen wir eine kontinuierliche Weiterentwicklung, die wir thematisiert, aber nicht gesehen haben. Viel reden, aber eben wenig tun.
Naja, jetzt ist Feuerwehrmann Sam gefragt, ne? Denn wer löscht jeden Brand? Also, aber der kann, Trainer kann er glaube ich nicht, der kann viel anderes, aber das kann er nicht. Aber wer es könnte, wäre zum Beispiel Mike Büskens, ja? Also der wäre aus den eigenen Reihen, kennt den Club natürlich bestens, also er ist der Club, muss man sagen. Gehandelt werden auch nur Uwe Neuhaus, Daniel Farke, der frisch von seiner Kündigung aus Russland wieder verfügbar wäre, oder man holt eben doch Friedhelm Funkel aus dem Ruhestand zurück.
Ja, warum fragt man denn nicht endlich mal Peter Neururer? Ich glaube, der wird das Ganze sogar gratis machen. Also meine Stimme hätte er.
Top und Flop.
Das wäre doch mal ein Top des Tages, wenn sie das tatsächlich machen würden. Aber Top des Tages ist heute das deutsche Biathlon-Team, denn die haben zum Abschluss des Weltcups in Kontiolahti tolle Ergebnisse eingefahren. Denise Herrmann, die gewann den Sprint und lief in der Verfolgung dann auf Platz 3 und Erik Lesser, der rannte mit 0 Fehlern und einer beeindruckenden Aufholjagd noch auf Platz 2 in der Verfolgung bei den Männern. Bestes Ergebnis übrigens für ihn seit über einem Jahr.
Ja, Flop des Tages sind die deutschen nordischen Kombinierer. Die wurden beim Weltcup am Holmenkollen zu Statisten degradiert. Ja, vor allem Peking-Champion Geiger erlebte einen rabenschwarzen Tag. Ach, was sag ich, ein rabenschwarzes Wochenende. Nach Rang 18 am Samstag erwischte er gestern schlechte Windverhältnisse und hat komplett auf den Start verzichtet. Wir sind in einem kleinen mentalen Loch, sagte Bundestrainer Weinbuch.
Stand jetzt aktuell.
Dann kommen wir mal zu den Paralympics. Da ist keiner aus dem deutschen Team momentan im mentalen Loch. Da läuft es eigentlich ganz gut. Fahnenträgerin Annalena Forster zum Beispiel, die hat bei den Paralympics in Peking am Sonntag zum zweiten Mal Silber geholt.
Ja, einen Tag nach ihrem zweiten Rang in der Abfahrt landete die Monoskifahrerin auch im Super-G hinter der Japanerin Momoka Muraoka.
Deshalb fehlte allerdings, oder diesmal fehlte allerdings nur eine Winzigkeit. 1/1000stel waren es gerade mal, die dann vom Sieg sie entfernt war. Wie ist ihr Gefühl, stand jetzt nach zweimal Silber?
Ja, schon sehr stolz. Also ich meine, das muss man auch erstmal runterbringen. Es ist nicht selbstverständlich, dass ich hier Medaillen abräume. Klar, wenn es so knapp ist und ich weiß, wo ich es verloren habe wahrscheinlich, dann ärgert es mich halt einfach. Aber es sind Paralympische Spiele, es ist die zweite Silbermedaille, das ist doch genial, ja.
Jetzt ist die Erwartungshaltung gerade an Annalena Forster natürlich riesig, so riesig, dass sich zweite Plätze fast ein wenig enttäuschend anfühlen. Wie sieht sie das selbst?
Ja, total. Also eben im ersten Moment war ich wirklich, also kann man schon kurz sagen, so am Boden zerstört und dachte mir, die Goldmedaille, die, ja, hätte sein können. Und dann ist aber wirklich, dass ich mir selber nochmal auch ins Gedächtnis rufe, hey, du bist jetzt trotzdem Zweite und das ist du hast ein starkes Rennen geliefert und es hat halt jetzt einfach nicht gereicht. Ja.
Jetzt hat es in den Speed-Disziplinen nicht für ganz oben gereicht, aber immerhin zu Medaillen und ihre großen Stärken, die kommen ja jetzt erst.
Ja, total. Nee, also ich freue mich jetzt auf die technischen, gerade im Slalom, da fühle ich mich einfach stark und hoffe, dass ich dann jetzt auch einfach zeigen kann, was ich da drauf habe. Und ja, da fühle ich mich einfach auch wohler auf den etwas kürzeren Ski, ja.
Slalom und natürlich auch die Superkombination, die kommen ja noch. Da wurde sie in Pyeongchang zur Goldmedaillengewinnerin und hat auch die Weltmeisterschaft in Lillehammer gewonnen. Daher gilt sie als klare Favoritin. Nimmt sie die Rolle auch als solche an?
Ja, das würde ich jetzt mal ganz selbstbewusst sagen, dass es auf jeden Fall möglich ist, die Goldmedaille zu holen. Was man natürlich sagen muss, ich habe die Chinesinnen noch nicht Slalom fahren sehen. Also wer weiß, was die da noch auspacken können. Und wenn die einen guten Super-T runterbringen, dann wird es nochmal ein spannender Slalom, könnte ich mir vorstellen, ja.
Heute in der Sportgeschichte.
Am 7. März 2016, da musste Maria Scharapowa nach dem positiven Dopingbefund klein beigeben und gab auf einer von ihr angesetzten Pressekonferenz einen, Zitat, riesigen Fehler zu.
Ja, den vielleicht größten Dopingfall im Damentennis stand jetzt. Bei den Australian Open 2016 war das, da ist sie positiv auf die verbotene Substanz Meldonium getestet worden.
Und Scharapowa, die versuchte damals auch gar nicht erst die Schuld abzuwälzen. Sie könne niemand anderen als sich selbst für das positive Testergebnis verantwortlich machen. Das sagte sie damals. Sie habe nämlich die neue Verbotsliste der WADA damals gar nicht gelesen.
Ja, und die galt seit dem 1. Januar. Und da war Meldonium neu darauf genommen worden. Scharapowa erklärte, dass sie wegen ihrer Grippeanfälle seit 2006 auf das Medikament auch zurückgegriffen habe.
Ja, ein großer Fehler, der sie einige hochdotierte Werbeverträge dann kostete und ihr eine 15-monatige Sperre dann auch einbrachte, die im Prinzip dann auch, ja, der Anfang vom Ende ihrer großen Karriere war.
Naja, er wurde erstmal nach Ablauf der Sperre der rote Teppich ausgerollt. Sie bekam Wildcards für die großen Events, aber an die alten Erfolge anknüpfen konnte sie dann doch nicht mehr.
Stand jetzt aktuell.
Ja, dann gucken wir nochmal auf die Paralympics. Dort räumen die Gastgeber, also die Chinesen, so richtig ab, legten einen Auftakt nach Maß hin. Alleine am Wochenende gab es 6 Gold, 4 Silber und 6 Bronzemedaillen. What?
Ja, das ist beeindruckend und auch ziemlich überraschend. Man muss sich mal die Statistik seit den ersten Winterparalympics 1976 angucken. Von da bis zu den letzten Winterspielen hatte China nämlich gerade mal eine Medaille gewonnen. Das war Gold im Curling vor 4 Jahren in Pyeongchang.
Ja, ansonsten waren sie nicht mal ansatzweise in Medaillennähe gekommen. Aber jetzt alleine am ersten Paralympics-Wochenende, da gab es schon einen Medaillenregen. Die Staatsführung freut sich natürlich, denn die Propagandamaschinerie, die läuft. Aber wie haben die das gemacht?
Tja, Thema Doping könnte man natürlich jetzt anführen. Ist ja immer das, was dann ganz vorne anliegt. Lassen wir jetzt mal beiseite. Es gibt auch noch ein paar andere Gründe, die auf jeden Fall dazu beigetragen haben. Denn seit dem Zuschlag für die Olympischen und Paralympischen Winterspiele 2015 wurde der erteilt, da hat China investiert. Die haben auf Knopfdruck ein Skigebiet nach dem anderen aus dem Boden gestampft, muss man wirklich so sagen. Mittlerweile sollen es etwa 800 Skigebiete in China sein. Denn die Regierung, die hatte versprochen, China in eine Wintersportnation zu verwandeln. Und dann wurde nochmal investiert, und zwar in die Ausbildung von Sportlerinnen und Sportlern. Es wurden hochdekorierte Spitzentrainer aus Europa geholt, verpflichtet. Die sollten dann ihr Know-how weitergeben. Und dann haben die Sportlerinnen und Sportler natürlich auch bei den Spielen jetzt einen Heimvorteil. Die haben eben über Jahre auf diesen Wettkampfstätten trainiert, kennen die ganzen Gegebenheiten da in- und auswendig. Und ja, das schlägt sich jetzt in den Resultaten nieder. Bei Olympia, da gab es ja schon ein chinesisches Rekordergebnis für Winterspiele. Auch wenn, gut, in den nordischen und alpinen Disziplinen noch ein bisschen Nachholbedarf ist, eine ganze Menge sogar. Aber ansonsten, insgesamt lief es doch ganz gut. Und bei den Paralympics, ja, da läuft es jetzt sogar noch besser.
Ja, was man natürlich auch dazu sagen muss, ne, China hat für die Paralympics natürlich auch ganz viel Potenzial. Über 85 Millionen Menschen mit Behinderung leben in China.
Ja, das ist ein großes Reservoir. Und da sollte sich mit viel Know-how und Geld natürlich was machen lassen. Ne? Sollten dann auch entsprechend talentierte Sportlerinnen und Sportler raus sich kristallisieren und die dann eben gut gefördert, die entwickeln sich dann auch vernünftig. Also China ist in den Paralympics ein schlafender Riese, obwohl so viel schläft er gar nicht mehr. Der ist eigentlich schon recht wach.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Und während wir hier so aufnehmen, Malte, rüstet sich Annalena Forster, gerade ja eben auch schon angesprochen, bei den Paralympics bereits für den entscheidenden Durchgang in der Superkombination, wie gehört. Ist sie dort denn Favoritin? Ja, ne?
Ja, das ist sie, das kann sie sagen, oder das ist sie, und das hat sie ja selber auch schon bestätigt. Ansonsten steht dann heute noch die 2. Etappe der 80. Auflage von Paris-Nizza an. 159 Kilometer lang ist diese Etappe. Es geht nach Orléans und bei Tirreno Adriatico, da startet die 1. Etappe, ein Zeitfahren in Lido di Camaiore. Und das Sportradio Deutschland hält euch auch über diese Radsport-Events bestimmt aktuell auf dem Laufenden. Die Paralympics hört ihr da auch. Und ansonsten gibt's alle 15 Minuten ganz frische News und viele Experten aus dem meinsportpodcast.de-Universum. Die hört ihr da auch im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
Und wir beide sind morgen 7.07 Uhr wieder für euch da im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
Und wir haben für euch Sport für die Ohren rund um die Uhr. Klickt euch einfach mal durch. Bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus. Und ich kann den Zettel der heutigen Sendung dann wegschmeißen. Wo schmeiße ich die denn rein? In welche Tonne? Ist ja Tag der Mülltonne. In die blaue, Papier, ne?
Hellblau. Ja, hellblau. Bitte. Ja? Es sei denn, du hast dir vorher noch mit, du also, gibst ja immer Pizza zum Frühstück, hast du jetzt den Mund und da ist nur Tomatenreste. Ja. Das verschmutzt soll es nicht sein, okay?
Ja gut, muss ich nochmal drauf gucken. Ich hab's auch nicht laminiert, also dann kommt's auch nicht in Gelb.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.